Online-Marketing, Trends, Tipps und Tricks jede Woche neu. Das ist der 121-Stunden-Live-Podcast. Hier bekommst du jede Woche den Mitschnitt unseres Live-Talks mit Experten aus der Online-Marketing-Szene. Viel Spaß!
Episode 29 des 121-Stunden-Talks. Und damit euch und uns nicht langweilig wird, haben wir uns was ganz Besonderes für euch überlegt. Heute haben wir eine Nerd Edition. Was heißt Nerd Edition? Nerd Edition bedeutet, wir sprechen mit unserem Gast knietief über ein spezielles Online-Marketing-Thema. Und dieses Mal ist es Google Analytics 4. Wir sprechen über Google Analytics 4, Google Analytics 4 und Google Analytics 4. Wir geben euch die wichtigsten Tipps mit. Wir verraten euch, was noch so fehlt. Ihr bekommt lebenswichtige Infos rund um das neue Google Analytics. Und von wem, das verraten wir euch gleich. Und wer führt euch durch die ganze Nummer hier? Das bin zum einen ich, die Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für das Content Marketing Seminar bzw. Webinar verantwortlich. Und bin ich da nicht, dann helfe ich Firmen, ihre Content Marketing Strategie aufzusetzen und zu verbessern. Und mit mir hier sitzt, wie auch schon die in den nicht nerdigen 121 Stunden Talk Editions, der Patrick.
Neues Format, ich liebe es. Schön, dass du da bist, Sarah, und ich bin auch da. Patrick Klingberg, digitaler Architekt und Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing und unsere drei Lieblingsbuchstaben SEO. Ist aber gar nicht wahr, es gibt weitere Buchstaben. Ich würde einfach sagen, statt Google Analytics 4 sagen wir folgend dann mal GA4. Und ich freue mich sehr, hier unseren Gast begrüßen zu dürfen. Es ist ein Wiederholungstäter. Und das zu Recht. Denn nicht nur, dass er der Gründer der 121 Watt ist, also One-to-One-Druckbetankung mit der Performance-Einheit Watt, sondern dank ihm haben wir auch hier dieses Format emporheben dürfen, unsere 121-Stunden-Talk, jetzt auch in der Nerd-Edition. Und da wollen wir komplett eskalieren. Denn ich glaube, kein Webinar wird gerade mehr aus unseren Händen gerissen als das Thema Google Analytics 4, Tracking und überhaupt. Und da hat sich sehr, sehr viel geändert. Und dafür brauchen wir die Kompetenz. Dafür brauchen wir, er hat den Hashtag mitgebracht, der Kennzahlenerklärer. Alexander Holl, Xander, schön, dass du da bist.
Hey, hallo und einen schönen guten Abend, oder was sage ich jetzt am besten?
Guten Hallo. Abend.
Hallo, oder ein neutrales Hallo.
Richtig cool. So als erste Eisbrecherfrage, weil wenn man sich auch mal so unsere erste Überschrift auch natürlich wieder inspiriert durch unseren 121-Stunden-Newsletter anschaut, da heißt es dann von Data-Driven, Google Analytics 4, GA4, what's missing? Und ich meine, du, Xander, erlebst gerade viel in Webinarformaten, die Emotion oder auch die Verunsicherung. Das wäre auch so meine Frage. Wie reagieren gerade die Unternehmen oder auch die einzelnen Personen, die fürs Tracking verantwortlich sind? Weil letztendlich, immer wenn sich irgendwas ändert, Change ist ja immer schwer. Wie ist da so dein Eindruck?
Also ich glaube, da im Augenblick zu Google Analytics 4 gibt es echt viele Fragezeichen. Das hängt einerseits damit zusammen, dass es ja erstmal eine ganz neue Technologie ist. Das beruht ja nicht mehr auf der Technologie von Universal Analytics, sondern eigentlich auf einer Technologie, die Firebase heißt. Und damit hat sich echt vieles geändert. Und jetzt gibt es gerade von Unternehmen natürlich erstmal so viele Fragen wie, sollen wir jetzt migrieren? Wie migrieren wir? Aber dann auch so Dinge wie, was ist denn eigentlich mit meinen alten Berichten und wo finde ich die jetzt beispielsweise? Und da, glaube ich, gibt es unglaublich viele Fragezeichen. Und das ist wirklich so, das ist mit eins der stärkst gefragtesten Seminare. Aber ganz klar, weil eben die Fragezeichen da sind.
Kannst du so diese Basic-Fragezeichen, die du gerade angesprochen hast, soll ich migrieren? Wann soll ich einsteigen? Muss ich jetzt einsteigen? Kannst du da mal alle so in ganz kurzen Sätzen schnell abholen, die sagen, ja, ich habe schon mitbekommen, es gibt ein neues Google Analytics. Was muss ich denn jetzt machen?
Ja, also wenn man jetzt beispielsweise in die Verwaltung immer von Google Analytics reingegangen ist, ne, dann ist man reingegangen, unten links Verwaltung, und dann hat man schon gesehen, Upgrade auf GA4. Und da kam die erste Verunsicherung, um Gottes Willen, wenn ich jetzt auf GA4 upgrade, was passiert denn eigentlich mit meinen alten Daten? Ne? Und vielleicht auch zur Unterscheidung, ich werde jetzt immer von Universal Analytics reden, wenn ich eigentlich die alte Version meine und GA4, wenn ich die neue Version meine. Ne? Das heißt also, die haben gesagt, sind jetzt eigentlich meine alten Daten weg? Und da kommt jetzt echt der erste wichtige Tipp. Nein, die sind nicht weg. Aber ich hatte letztens jemand und der hat Beratung bekommen und die sagt, hey, toll, GA4, wir schmeißen Universal Analytics raus und implementieren komplett GA4 neu. Ist ja das heiße neue Tool. Bitte auf keinen Fall machen. Das hat eben noch so viele Fragezeichen, dass wir wirklich erstmal noch in so einer Testphase sind und uns einfach mit vertraut machen müssen. Und deswegen, ich sage dann immer gerne so, GA4 ist die Zukunft, aber bitte auch Universal Analytics ist absolut die Gegenwart. Und das hält sicher noch 2 bis 5 Jahre irgendwo in diesem Umfeld. Ja. Das, glaube ich, kommt sehr auf die Unternehmen an. Das wird nicht alle Unternehmen gleich treffen oder nicht alle Unternehmen werden sich da gleich verhalten, aber ich bin sicher, dass wir noch in 5 Jahren ein Universal Analytics Seminar haben, vielleicht nicht mal mit ganz so vielen Teilnehmern.
Ja, verstanden. Aber nur ganz kurz, Sarah, wir kennen das ja aus der Google Search Konsole, als dann halt auch die neue Oberfläche kam, keine neue Technologie, aber eine neue Oberfläche, da hat man ja auch immer noch Zugriff auf die alten Tools und Berichte. Ich würde mir ausmalen, Xander, dass wir auch eine solche Ansicht bestimmt zur Verfügung gestellt bekommen, oder?
Oder ist da muss ich leider sagen, das ist jetzt gar nicht so.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so, wie es in der Search-Konsole war, ach, alte Berichte.
Genau. Und
du springst dann auf die alte Benutzeroberfläche, weil ich würde jetzt mal sagen, die Search-Konsole ist technologisch, ohne da jetzt genau einen Einblick zu haben, ist aber technologisch gleich geblieben. Aber das ist ja eben eine komplett neue Technologie. Und damit kommt schon die erste Überraschung, wenn man nämlich in die Administration geht. Man kannte das aus Universal Analytics. Da gab es das Konto, die Verwaltungsebene, die Property-Ebene. Das ist die Ebene der Datensammlung und die Datenansichtsebene. Das ist eben die Ebene des Reportings. Und Überraschung, plötzlich gibt es nur noch 2 Säulen, nämlich die Kontoebene und die Property-Ebene. Und diese Datenansichtsebene, die oft eigentlich so die meisten Möglichkeiten der Einstellung geboten hat, erstmal, die ist weg.
Und da, Xander, zur Einordnung, Firebase, was steckt dahinter?
Also muss man immer wirklich so ein bisschen so einen Sprung in die Vergangenheit machen, die Zeitmaschine mal den Fluxkompensator anwerfen. Und fast ins Jahr 1998 gehen, weil da hat sie sich damals diese Firma Urchin gegründet, die dann am 28. März 2005 von Google aufgekauft wurde. Und seitdem kann man eigentlich sagen, seitdem war es erstmal Google Analytics. Und im November 2011 kam so diese nächste Version. Da haben viele auch gesagt, die dritte Version von Google raus, die hieß Universal Analytics. Und dieser Anspruch von Google damals war, wir messen alles. Mhm. Ja, ob das eine Webseite ist, ob das eine Webseite ist, ob das eine App ist oder sogar jedes internetfähige Gerät. Ja, es hätte also auch ein Kassensystem sein können. Aber ich glaube trotzdem 99,8% haben es nach wie vor für Webseiten genutzt. Ein paar wenige haben aber gesagt, Mensch, wir können doch Apps nutzen und Apps damit messen. Aber die waren irgendwie nie sehr glücklich, weil so ein ganz großer Berichtsreiter in Google Analytics für Webseitenmessung ist ja Quelle Medium. Wie kommen Nutzer auf die Seite? Ist für Leute, die eine App haben, relativ unwichtig, ja, weil man drückt halt drauf auf seinem Apple oder auf seinem Android-Handy und dann ist man eben in der App drin. Aber in der App ist viel wichtiger eigentlich so die Interaktion. Ne? Was machen die? Stellt euch mal vor, ihr habt so ein Spiel und welchen Highscore erreichen die? Und da waren dann viele unglücklich mit Universal Analytics und dann hatte Google parallel eine Firma aufgekauft, die nannte sich Firebase und die hatten so den ganz großen Fokus rund um das Thema App-Tracking und ich glaube, viele Web-Analysten hatten das gar nicht so sehr auf der Agenda, weil sie halt eben immer Webseiten gemessen haben. Aber Google hatte ja immer schon auch im SEO-Bereich, das wissen viele immer gesagt, Mobile, Mobile, Mobile. Und jetzt so diese Vision war ja eigentlich dann von Google zu sagen, Mensch, wir könnten doch, wenn jemand zum Beispiel eine App hat und eine Webseite, wie wäre es das, wenn man das mal gemeinsam messen könnte? Und dann hat Google im Juli 2019 gesagt, Achtung, wir haben jetzt die App Web Property. Und der Name war holzig. Hat aber ein bisschen gesagt, was sie machen wollten, nämlich App und Webseiten in einer Property zusammen messen. Und deswegen, es ist eine komplett neue Technologie und die eben viel stärker auf dieses Thema Interaktionen fokussiert ist, als es bei Universal Analytics war.
Okay, also ich habe jetzt ja schon mal so ein bisschen reingelesen, reingespitzelt und ich habe gesehen, dass da so einige, ich sage jetzt mal Events, wir kommen später noch, was das genau ist und so, in Google Analytics 4 im Standard da sind, die ich bei Universal erst einrichten musste. Da kommen wir später noch, was da alles so drinsteckt. Zuallererst würde ich gerne noch so ein bisschen Bezug nehmen auf die Frage, what's missing? Lasst uns doch mal einsteigen, so ein bisschen in das, was ist denn noch nicht so toll? Wir haben jetzt so ein bisschen zurückgeschaut auf die Geschichte, wie kam es denn zu GA4? Wo fehlt es denn noch, Alexander? Also wenn ich mich jetzt damit beschäftige und sage, ich drücke jetzt diesen Upgrade-Button ganz kurz noch, also ich kann den gefahrlos drücken, ja?
Genau, du kannst den gefahrlos drücken, ja? Okay. Und damit machst du immer ein Upgrade, das heißt immer eine Parallelimplementierung, ja? Und bitte, falls ich es nicht gesagt haben sollte, bitte niemals aus irgendeinem Grund den alten Universal Analytics Tracking Code rauswerfen. Falls ich es nicht gesagt haben sollte, bitte nicht, immer genau. Parallel. Ja? Und immer das ist genau das, lassen. Was der Upgrade macht.
Das heißt, jetzt kann ich mir ja, wenn ich dem Rat von dir folge, was ich unbedingt machen sollte, da hast du echt Ahnung von dem Thema. Wenn ich mir jetzt beide Versionen drauf lasse, mein neues GA4 und mein altes Universal Analytics und ich fange an, vom einen zum anderen mich so ein bisschen zu orientieren. Was wird mir denn fehlen in GA4, was ich in Universal Analytics geliebt habe vielleicht, womit ich gut arbeiten konnte? Welche Metrik, was fehlt? What's missing in GA4?
Ich finde es ja total interessant, mal den umgekehrten Weg zu gehen. Wir machen danach mal ein bisschen die Positivliste, aber vielleicht fangen wir mal an mit der Negativliste, nämlich so, was fehlt denn jetzt alles? Und wir haben überhaupt keine Funktionsparität. Das heißt, eine Sache habe ich davor schon gesagt, es gibt keine Datenansichten. Und Datenansichten waren deswegen für alle Webanalysten wichtig, weil man hatte so als Basis-Setup, das ist immer so ein Best Practice, den selbst Google auch so sagte, du hattest immer eine Rohdatenansicht, eine Masterdatenansicht und eine Testdatenansicht, ja, um einfach Dinge zu testen. Und diese Datenansichten gibt es nicht mehr. Ich glaube auch, die kommen nicht mehr, weil die Idee eine andere ist. Ne? Und deswegen gibt es auch nur sehr limitierte Möglichkeiten wahrscheinlich jetzt zu filtern, weil was hat man in Universal Analytics gemacht? Man hat auf Datenansichtsebene gefiltert und da gab es wahnsinnig viele Möglichkeiten zwischen den Standardfiltern und benutzerdefinierten Filtern. Und zum Beispiel der Standard war eigentlich immer interne Zugriffe ausschließen. Das kann GA4 auch. Aber dann gibt es so viele Dinge, die die nicht können. Ja, beispielsweise alle, die sich mit so UTM-Parametern beschäftigen, die wissen, wie schnell da Fehler entstehen. Ja, zum Beispiel, man sagt dann, guck mal, wenn wir Facebook-Werbung machen, dann nennen wir das in Quelle Facebook und im Medium CPC. Das Blöde war, dann haben manche innerhalb einer Firma Facebook groß und manche haben es klein geschrieben, manche haben CPC groß, manche klein und sofort kriegt man mehrere Einträge. Ja, und jetzt gab es so einen klassischen Filter, wie schreib mal die ganzen UTM-Parameter klein. Ja, das hat dafür gesorgt, dass du einfach gute und schöne Daten hattest. Das gibt's nicht. Ja. Für alle SEOs. Wir arbeiten ja alle gerne mit der Search-Konsole. Ja, und jetzt fundamental die Daten aus der Search-Konsole sind ja in Universal Analytics nicht per se anders. Was aber anders ist, ist einfach die Filtermöglichkeiten in Universal Analytics sind besser. Du kannst allerhand integrieren, wie zum Beispiel BigQuery. Ja, das ist eher so eine, das ist das Data Warehouse von Google. Aber die Search-Konsole können wir nicht bisher integrieren. Ja, und das finde ich schon natürlich, das ist ein wichtiger Baustein, weil wenn man sich so auf die meisten Implementierungen mal stürzt, dann merkt man so, 40-50% des Ergebnisses und der Sitzungen kommen oft über die organische Suche und so ein ganz elementarer Baustein, die Verknüpfung der Search-Konsole, funktioniert nicht. Und das heißt, wir haben viele Dinge, vielleicht auch so, es gibt so Custom Dimensions und du hattest ja Bezug genommen auch, glaube ich, mal auf so einem Artikel, die sagten, wir haben nur 50 Custom Dimensions, da bin ich ganz froh, dass es gar nicht so viele gibt. Ich weiß, dass so High-End-Unternehmen sagen, ja, wir hätten gern mehr, aber für die meisten ist es ganz gut, wenn man da vielleicht sogar ein bisschen Limitierung hat, um ein bisschen mehr Fokus zu haben.
Also hol uns doch mal ganz kurz noch schnell ab, was meinst du mit Custom Dimensions? Was ist das und quasi, damit ich weiß, was ich nicht mehr habe?
Genau, also du hast es noch, aber du hast es limitiert auf 50, was ich jetzt ausreichend finde. Aber ich finde es einen wichtigen Punkt tatsächlich, diese Custom Dimensions zu erklären, weil die gibt es in Universal Analytics und auch in GA4. Und kleines, einfaches Beispiel. Wir haben zum Beispiel ja einen Blog und wir haben Autoren. Und jetzt könnte man ja so analyseseitig sagen, das wäre eigentlich ganz interessant, wenn wir vielleicht mal die Seitenaufrufe eines bestimmten Autors auswerten könnten. Ja, also wenn wir zum Beispiel sehen, wie viele Seitenaufrufe macht jetzt der Christoph Röck, ne, mit den Artikeln versus der Alexander Holm. Könnte ja ganz interessant sein. Das ist jetzt kein Standard, den Universal Analytics oder GA4 kennt, aber man könnte dann eine benutzerdefinierte Dimension anlegen, die ganz genau diesen Wert dann übergibt und sagt, bitte schreib mir in die Daten zum Beispiel den Autor mit. Ja? Und da gab es jetzt in einem Artikel, den wir, glaube ich, auch mal der Newsletter drin steht, ja, wir haben nur 50 dieser Custom Dimensions. Da glaube ich, das reicht. Ne? Also die Negativliste ist durchaus gegeben, aber das würde ich eher so als kleineres Thema sehen. Aber diese mangelnden Filter, die mangelnde Search Console Integration, das ist etwas tatsächlich, wo ich im Augenblick viele Fragezeichen hätte.
Verstanden. Welche Überschrift ja auch oft aufploppt in dem Zusammenhang, what's missing, ist die Absprungrate. Das liest man ja auch sehr oft. Bounce Rate gibt es in der neuen GA4 Ansicht sozusagen, oder diesen Datenpunkt gibt es gar nicht mehr. Kannst du da mal was sagen zu dieser neuen Engagement-Sektion, die ja wirklich ein sehr hohes Navigationselement ist, dann tatsächlich in GA4?
Also da bin ich, das hätte ich ja so ganz konkret auf die Positivliste gesetzt, ja, weil die Absprungrate jetzt eigentlich schon so von der ganzen, wie sagt man so am besten, vom Gefühl her hieß ja, lass uns mal analysieren, wie viele Nutzer nicht mit unseren Inhalten zufrieden waren. Das ist ja mindestens mal so diese Logik dahinter. Ne? Und jetzt gibt es eine neue Metrik, das ist die Engagement-Rate. Und das ist ja, wenn man sich eigentlich jetzt mal ganz simpel gegeneinander vergleicht, dann denkt man, naja, das ist die positive Absprungrate, ne? Also die Engagement-Rate. Und deswegen hätte ich es auf die Positivliste geschrieben. Die Engagement-Rate ist neu und die hat eben eher so die Definition einerseits Nutzer, die zum Beispiel mehr als eine Seite, also mindestens zwei Seiten aufgerufen haben oder die länger als 10 Sekunden auf der Seite waren oder zum Dritten, das ist die dritte Variante, die irgendeine Konversion, die ein Nutzer gemacht hat und die wir auch definiert haben, durchgeführt haben. Also so gesehen, das finde ich super an GA4, einfach mal eine ganz neue Metrik, die viel positiver besetzt ist als die Abschwungrate.
Allerdings. Und ein komplett eigener Navigationspunkt.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen sollte, ein eigener Navigationspunkt, weil es gibt den Unterberichtsreiter, der heißt Engagement. Ja. Aber Engagement-Rate ist hier tatsächlich nur eine mögliche Metrik. Mhm. Aber vielleicht einen ganz konkreten Tipp dazu. Stellt am besten am Anfang GA4 auf Englisch, weil da steht manchmal Engagement-Rate und dann steht Interaktionsrate mal drin und Sitzung mit Interaktionen. Und das kennt jeder, der mit Terminologie zu tun hat. So ging es mir auch und dachte mir, ist jetzt ein Unterschied zwischen Interaktionsrate und Engagement-Rate? Und nein, es ist kein Unterschied. Man merkt es aber erst, wenn man die englische Spracheinstellung macht. Ja? Wie konkret darf ich damit sein mit dem Tipp?
Sehr konkret, bitte. Konkret,
wie es geht. Ja, damit.
Weil, also, wie stellt man denn eigentlich die Sprache um? Normalerweise geht man in die die Verwaltung unter Nutzersettings und stellt da die Sprache um. Erfahrung sagt, da geht man 2 bis 5 Kaffee trinken, kann manchmal sogar noch 3, 4, 5 Stunden warten, bis mal überhaupt die Benutzeroberfläche anders aussieht. Ja? Und der kleine Tipp ist relativ simpel. Ihr nehmt dieses kaufmännische und setzt HL ist gleich EN dahinter. Ah. Ja, ihr geht einfach in die URL oben und setzt das Ampersand oder dieses Ad-Zeichen beziehungsweise das Und-Zeichen, dieses kaufmännische und HL ist gleich EN. Ja, das geht sofort. Und so kann man nämlich mal ganz schnell tatsächlich hin und her springen und sagen, ah, so sieht es in Englisch aus, weil irgendwie 3 Stunden zu warten macht keinen Spaß.
Mega gut. Sehr guter Tipp. Wir packen euch das natürlich auf jeden Fall in die Beschreibung des Videos beziehungsweise in die Shownotes des Podcasts. Ihr müsst euch das jetzt nicht merken. Ihr müsst nicht auf dem Fahrrad stehen bleiben, rechts ranfahren und mitschreiben. Wir packen euch in die Shownotes zum nachher rauskopieren und ausprobieren.
Mega gut.
Sehr gut, schön.
Und Xander, du hast schon gesagt, die positive Formulierung. Und lass uns auch genau dahin wechseln. Nicht mehr what's missing, sondern was du uns selber mitgebracht hast, sind 7 lebenswichtige Tipps zum neuen Google Analytics. Was hast du in deinem Koffer mitgebracht?
Also ich glaube, ich habe so total konkrete Sachen, so wie was jetzt auch gerade gesagt hast, war eigentlich schon fast so ein Tipp, einfach diese Spracheinstellung verändern. Aber wir waren ja bei der Engagement-Rate und alle, die mit Universal Analytics zu tun hatten, die wussten, wie viele Möglichkeiten es gibt, die Absprungrate bewusst oder auch unbewusst kaputt zu machen. Ja, zum Beispiel doppelten Tracking-Code einbauen, führt sofort zur Absprungrate 0. Oder Ereignisse zu implementieren, aber sich nicht Gedanken zu machen, ob dieses Ereignis die tatsächliche Absprungrate auf 0 setzt und einen neuen Zeitstempel setzt oder ob es eben keine Auswirkung hat. So, jetzt gibt es diese tolle Engagement-Rate und ich habe ja davor gesagt, was die Definition ist. Der Nutzer hat mehr als eine Seite gesehen, also mindestens 2. Oder war länger als 10 Sekunden auf der Seite oder hat ein Konversionsereignis durchgeführt. So, und jetzt muss man genauso wieder aufpassen wie bei der Absprungrate, dass man sich jetzt diese Engagementrate nicht kaputt macht, nämlich einerseits jetzt sehr, sehr geplant könnte man in die Administrationsoberfläche gehen und diese Zeit von 10 Sekunden nach oben oder nach unten verändern. Ja, dann wüsste man, was man, glaube ich, macht. Aber es gibt eine Gefahr, die heißt, das sind ja auch noch diese Konversionsereignisse. Und jetzt gibt es so ein Konversionsereignis, wie zum Beispiel ein Session Start, was wir immer mindestens am Anfang so ein bisschen rumgetestet haben, sagen, ah, okay, da startet eine Sitzung. Ach komm, da machen wir mal eine Konversion daraus. Ist total einfach. Ne? Hat leider unsere ganze Engagement-Rate dann kaputt gemacht. Die lag dann irgendwie auf 99,9%. Und mit solchen Daten kann man nicht arbeiten. Deswegen, erster wichtiger Tipp, diese Engagement-Rate ist, glaube ich, eine gute Metrik. Bitte deswegen, wenn ihr später aus Ereignissen Konversionen definiert, bitte überlegt sehr, sehr gut, was wirklich eine wichtige Konversion ist. Und dass ihr nicht irgendwas, was sehr häufig bei euch auf der Seite auftritt, wie zum Beispiel Sitzung ist gestartet, als Konversion markiert, damit macht ihr sofort eure Engagementrate kaputt.
Da vielleicht noch so ein kleines Abholen all derjenigen, die sich jetzt noch nicht so beschäftigt haben mit dem als Konversion markieren. Wir können natürlich auf unserer Website haben wir ganz klassische Konversionen. Wenn wir zum Beispiel einen Webshop haben, dann ist eine Konversion ganz klassischerweise, jemand kauft was. Jetzt haben wir aber viele Businesses da draußen, die haben nicht den klassischen Webshop, sondern ich sage immer so Stellvertreter-Konversionen. Das heißt, was ist so das Maximalziel, das dein User auf der Webseite erreicht? Kann und das kannst du dann als Konversion eben markieren. Also du hast dann, kannst dein Ereignis definieren und das dann eben sagen, das ist meine Konversion oder eine Micro-Conversion für mich. Da möchte ich mich daran messen. Und das ist das, was da Alexander meint, dass man eben nicht sagt, naja, im Prinzip ist ja schon der Besuch auf meiner Seite eine Konversion, weil wäre der nicht da, dann würde der ja nie bei mir irgendwie anrufen können und was buchen können. Und damit macht ihr das kaputt. Also das ist das, was Alexander meint mit Konversionen, als Konversion markieren, zu sagen, Google sagst du im Prinzip dann, hey, das ist für mich eine business-relevante Interaktion, die der User da macht. Markiere die doch mal für mich und werf mir das auch in den Berichten entsprechend aus. Also ich habe natürlich dann auch ganz andere Möglichkeiten, diese Interaktion auszuwerten. Ist verlockend, aber eben, wie der Alexander euch gerade ja schön gewarnt hat, aufpassen.
Genau, das geht ja eigentlich ganz fundamental. Und da hätten wir eigentlich den Schritt 1 vor den Schritt 2 gehen sollen. Weil tatsächlich muss man ja eigentlich über so ein ganz starkes Fundament von GA4 reden, nämlich über diese Ereignisse, ne, die wir jetzt immer mal wieder hier schon andiskutiert hatten. Und ich glaube, wenn man jetzt nochmal drüber spricht, so ein bisschen, was eigentlich so dieses große Thema ist, und das kann man gar nicht so oft genug wiederholen, ist diese Ereignisse, die es out of the box schon mal gibt. Ja, weil jeder, der Universal Analytics hatte, hatte im Standard immer Sende einen Seitenaufruf. Das war aber für viele sehr unbefriedigend. Und deswegen hat GA4 immer diese 6 Ereignisse out of the box. Und daraus ergibt sich eben dann später, wenn man dann auch in die Benutzeroberfläche geht, sieht man diese ganzen Ereignisse und die kann man dann eben ganz schnell als Konversion markieren. Ne? Es gibt aber, Dito, dann auch Ereignisse, die man für sich selber definieren kann,
warte mal,
weil
Alexander,
man irgendwie sagt, das wäre wichtig für mich.
Bevor du zu deinen hüpfst, zu denen, die man selber anlegen kann, die Ereignisse, sag mal out of the box, also was ist denn schon da im Standard? Was muss ich gar nicht mehr, wie vorher jetzt bei Universal, vielleicht mit Hilfe des Tag Managers, mir als Ereignis anlegen, damit ich es auswerten kann? Was habe ich denn jetzt schon? Wenn wir motivieren jetzt mal die Leute, den Upgrade-Button zu klicken. Was wartet an schon bereits vorhandenen Ereignissen, die ich nicht mehr selbst implementieren muss in GA4 auf mich?
Ja, also ganz der Standard ist so ein Scrolling-Event. Ja? Und der ist standardmäßig auf 90% gesetzt. Ne? Das heißt, es wird ein Ereignis ausgelöst, wenn ein Nutzer 90% gescrollt hat. Es wird ein Ereignis ausgelöst, was ja gerade oft in meiner Erfahrung nach so im B2B wichtig ist, irgendwelche Downloads von Dateien, beispielsweise PDFs, ja, weil die sagen, guck mal, der hat jetzt ein Produktdatenblatt runtergeladen. Musste man früher immer über den Google Tag Manager lösen, mit einem gewissen Risiko, eben Absprungrate und Sitzungsdauer anzufassen. Ist out of the box. Sowas wie Video-Starts, ja, auch das oft gerade im B2B, die sagen, wir haben hier ein Video integriert, auch das kann GA4 out of the box. Was ich als SEO ganz spannend finde, ist Klick auf externe Links. Auch das musste man integrieren und gerade aber, wenn ich jetzt so vielleicht im eher informationalen Bereich bin und viele Ressourcen habe, ist ja total spannend, auf welche dieser Ressourcen, die ich jetzt mal so einem Nutzer anbiete, worauf klicken die eigentlich und vielleicht verstehe ich ja da besser, was die interessiert. Gibt es out of the box. Sehr cool. Die Website-Suche. Ich habe in jedem Seminar immer noch 20%, die sagen, ach, die haben wir gar nicht angelegt, so interne Suche.
Ja.
Das ist eigentlich total simpel. Und genau diese simplen Dinge hat Google Analytics 4 out of the box. Ne? Und das sind damit insgesamt 6 Standardereignisse. Jetzt gibt es aber Dinge, die im nächsten Schritt dann auch bei Unternehmen kommen und sagen, ja, das ist super, aber guck mal, wir haben einen Shop. Und dann wäre ein nicht mehr Standardereignis ein Kauf. Ja? Und das wäre in der Definition von GA4 auch ein Event. Und der Event würde dann Purchase heißen. Oder könnte eine Newsletter-Anmeldung sein. Vielleicht sagt man, ja, klick auf externer Link, das ist kein, aber Newsletter. Und dann hätte man auch ein Ereignis, das könnte dann eben eine Newsletter-Anmeldung sein. Ne? Und das ist eigentlich das, was hinter diesen Ereignissen steht. Nämlich, wenn man irgendwas abseits messen möchte, was nicht ein Seitenaufruf ist, der in beiden Systemen standardmäßig ist, dann gibt es in GA4 jetzt schon mal insgesamt 6 Ereignisse. Alles, was man darüber hinaus machen möchte, weil es gibt ja noch so viele Dinge, die vielleicht interessant sind, das kann man Dito auch implementieren. Und da kommt eigentlich so ein weiterer Tipp. Es gibt sogenannte empfohlene Ereignisse bei GA4. Und die empfohlenen Ereignisse, damit hat es eigentlich Folgendes auf sich. Und zwar, Google hat selber in seiner eigenen Dokumentation einfach schon mal gesagt, guck mal, wir haben diese empfohlenen Ereignisse auch schon mal ein bisschen abhängig vom Branchenfest gemacht, ja, weil wir wissen, dass vielleicht ein Reiseanbieter ganz andere Bedürfnisse hat als B2B. Ja, und das könnte dann zum Beispiel jetzt heißen, oder auch ein E-Commerce-Shop, der sagt, ich habe eben ein Purchase oder ein Refund. Ein Refund heißt, ich muss hier eine Erstattung dem Nutzer geben. Aber der Tipp dahinter ist, das lohnt sich total mal hier die Hilfe von Google Analytics 4 anzusehen, was Google nämlich empfiehlt, wie man diese Ereignisse benennen sollte. Weil bei Universal Analytics war es immer so, wir konnten alles, was wir messen wollten, über Ereignisse darstellen. Und da gab es eine sehr fixe Struktur, die hieß, du musst es dann benennen in eine Ereigniskategorie, in eine Ereignisaktion und in einem Ereignislabel und gegebenenfalls noch einem Ereigniswert. So, was passiert da? Man sitzt dann so davor und sagt, ja, sag mal, wie nennen wir denn das jetzt? Der hat rausgeklickt. Ja, und dann sagen die einen Click-out und die anderen sagen Out-Click und die anderen sagen, hat rausgeklickt. Da steht halt dann alles Mögliche drin und dann gibt es überhaupt keine innere Logik. Und das macht dann natürlich in der späteren Analyse das Leben unglaublich schwer. Und mein tatsächlicher Tipp wäre, wirklich mal reinzugehen und zu sehen, wie diese empfohlenen Ereignisse aussehen. Und Google hat dann einfach auch einen Vorschlag gemacht, wie man die benennt. Und das klingt ein bisschen so entwicklerorientiert. Da steht dann zum Beispiel hier, ein Nutzer schließt ein Tutorial ab. Ja? Und dann ist das empfohlene Ereignis, heißt dann Tutorial underscore oder unterstrich complete. Und das ist aber so eine Logik, die zeichnet sich total durch, nämlich immer dieses Tutorial unterstrich Beginn. Oder generate unterstrich Lead, ja, wenn man zum Beispiel eine Lead-Generierung haben möchte. Aber ich glaube, diese Idee dahinter ist, man muss sich da nicht richten, aber ich würde es echt empfehlen, weil damit schafft man vielleicht mal so eine gemeinsame Namenskonvention. Und alle, die schon mal so mit Analytics oder eigentlich fast mit allen Tools zu tun hatten, die wissen, wie wichtig so Namenskonventionen sind.
Ich meine, du hast ja schon vorhin die UTM-Parameter angesprochen mit Groß- und Kleinschreibung. Das ist ja hier wieder diese Einheitlichkeit genauso wichtig. Zander, nur eine Verständnisfrage, weil du hast gesagt, man brauchte dann für die Lösung auch mit der internen Suche zum Beispiel den Google Tag Manager. Wie schafft es denn Firebase sozusagen, diese Daten dann tatsächlich schon direkt bei sich dann entsprechend ja zur Verfügung zu stellen?
Also ich, ganz klein, ist es in Ordnung, Patrick, wenn ich eine ganz kleine
Korrektur mache?
Also die internen Suchen musstest du nicht über den Google Tag Manager definieren. Alles andere, worüber wir geredet haben, ja, aber die interne Suche konnte man tatsächlich auf Datenansichtsebene in den Einstellungen schon mal implementieren. Ne? Und es ist einfach so, die Firebase haben diese starke App-Historie und damit war es natürlich immer von vornherein viel wichtiger, eben nicht Seitenaufrufe hier nur so zur Verfügung zu stellen, sondern was ja Nutzer klassischerweise in einer App machen, sie interagieren mit dieser App. Ja, und interagieren heißt dann eben vielleicht, sie erreichen einen bestimmten Status, zum Beispiel einen bestimmten Highscore oder fangen irgendwann an, ein Tutorial zu lesen und haben es zu Ende gelesen und all diese Aspekte. Vielleicht, um so einen kleinen Tipp auch da zu geben. Ich glaube, so meine Erfahrung gesagt, die meisten hatten eigentlich selten Zugriff auf irgendwelche App-Daten. Aber um das besser zu verstehen, gibt es von Google ein Demo-Konto. Und alle, die Universal Analytics kennen, kennen diesen Google Merchandise Store. Soweit so interessant. Aber wenn man da mal jetzt genauer reinsieht, dann sieht man, dass es inzwischen auch eine GA4-Implementierung gibt und inzwischen auch Zugriff auf eine App. Und da kann man mal reingucken und sieht einfach auch, welche Gedanken jetzt die Entwickler bei Google hatten, wie die eben Events für eine App angelegt haben. Ja? Deswegen unbedingt verschafft euch Zugriff zu diesem Demokonto, um mal so ein bisschen Eindruck zu kriegen, wie da Daten gesammelt werden, auch mal vielleicht in so einem App-Bereich. Und da findet man dann relativ schnell Rückschlüsse und sagt, ach, guck mal, das wäre ganz interessant, vielleicht sogar auch für eine Webseite, ne? Weil eben eine App viel mehr Interaktion hat.
Verstanden, okay.
Wenn wir von Events sprechen, ich bin jetzt da noch so im Universal Analytics, wenn ich jetzt zum Beispiel ein E-Commerce-Tracking oder ein erweitertes E-Commerce-Tracking implementiert habe, da habe ich ja viel mit Events auch gearbeitet. Wie sieht's denn in Sachen E-Commerce-Tracking in GA4 aus? Ist da schon was da? Wie viel ist da da? Was sagst du allen E-Commercern da draußen?
Ja, also es ist tatsächlich so, wir haben, das kann ich jetzt mal aus 121-Watt-Perspektive sagen, wir haben die Universal Analytics E-Commerce Integration schon relativ lange und die Basis für alle, die E-Commerce machten, war ja immer, naja, wir messen halt den finalen Kauf. Ja, das war so das Minimum. Und dann kam ja eigentlich so diese nächste Logik raus, das war Enhanced E-Commerce. Und Enhanced E-Commerce hieß ja, naja, ein Nutzer, der in einem Shop einkauft, der macht ja eigentlich so eine ganze Journey. Ja, und die Journey geht zum Beispiel bei einer Übersichtsseite los, zum Beispiel bei uns bei einer Seminarübersichtsseite. Und geht dann auf eine Produktdetailseite und geht dann in den Checkout-Prozess. Und das sind ja eigentlich so diese ganzen logischen Schritte, wie ein Nutzer von dem ersten Eindruck bis zum finalen Kauf kommt. Und da gibt es auch absolut Parität. Also da würde ich mir jetzt erstmal noch keine Gedanken machen, so nach dem Motto, GA4 und E-Commerce ein schwieriges Thema. Ganz im Gegenteil, das ist, glaube ich, recht vollwertig. Da kommen die Probleme eher so aus einer anderen Perspektive, weil die bei E-Commerce ist ja so, die meisten denken, okay, ich gehe mal schnell einen Kaffee holen, weil ich mache gar kein E-Commerce. Es betrifft mich gar nicht. Dabei zum Beispiel so ein Unternehmen wie wir sind ja Seminaranbieter, aber am Ende sind wir ja ein E-Commerce-Unternehmen und genau für sowas sind die Integrationen gedacht. Das heißt also, die Limitierung sollte auf keinen Fall sein, E-Commerce ist nur für welche, die wirklich so einen Shop haben und irgendwie Strümpfe und Hosen verkaufen, sondern für wirklich alle, die sagen, wir haben Transaktionen bei uns und wir haben zum Beispiel variable Warenkörbe und variable Produkte und für die ist erstmal so diese E-Commerce-Integration relevant. Und das kann man in der Funktionsparität absolut machen. Die Herausforderung ist dann wirklich eher so im Konzept.
So, jetzt alle denken kurz drüber nach. Ja. Alle sinnieren über erweitertes E-Commerce-Tracking. Wenn wir fertig sinniert haben, was hast du noch mitgebracht an deinen, wie habe ich es genannt, lebenswichtigen Tipps? Vielleicht, wenn sie auch nicht lebenswichtig sind, dann nennen wir sie doch GA4-Wichtig-Tipps.
Genau, also ich glaube, das Nächste ist, und das heißt, wenn man eine Sache verstanden hat bei GA4, es gibt ein ganz neues Nutzermodell. Ja, beziehungsweise ein ganz neues Datenmodell. Das alte hieß immer, Nutzer machen Sitzungen und innerhalb der Sitzungen machen sie Seitenaufrufe in ganz simpler Form. Inzwischen ist ja so, Nutzer machen Ereignisse. Und diese Ereignisse, die muss man im Fundament verstehen, weil dann versteht man auch GA4. Und das ist jetzt ein bisschen nerdig oder geekig, aber ich würde allen empfehlen, wirklich mal reinzugehen. Vielleicht, wenn ihr noch keine eigene Integration habt, macht es eben im Google Merchandise Store. Aber geht rein und guckt euch mal an, was für Parameter über die Entwicklerkonsole da übergeben werden. Ja, das ist total interessant, weil dann lernt man, wie diese Logik auch von GA4 funktioniert. Nämlich, die alte Logik hieß ja, ich habe ein Ereignis und das war definiert durch Ereignis, Kategorie, Aktion, Label. Jetzt gibt es eigentlich nur noch, ich habe ein Ereignis und das hat einen Namen und das hat bis zu 25 Parameter. Und um sich so ein bisschen vertraut zu machen, muss man so ein bisschen fast wie so ein Pathologe sein, sagen so, wir nehmen das mal im Detail auseinander, weil dann sieht man, dass es zum Beispiel solche Parameter gibt, die heißen dann so unterstrich SCT und dann denkt man erstmal, was ist denn das? Aber da sieht man, da gibt es zum Beispiel die Anzahl der Sitzungen. Ja, und da merkt man, okay, das sind natürlich dann alles Metriken beziehungsweise Datenpunkte, die man später auch wirklich analysieren kann. Deswegen Tipp, guckt euch eine Analytics GA4-Implementierung an, ruft die Entwicklerkonsole auf und schaut euch mal die ganzen Parameter an. Und die kann man einfach auch direkt bei Google eingeben und dann findet man eigentlich immer die Auflösung, was dahinter steht. Und damit versteht man das viel besser, weil der nächste Schritt danach heißt, guckt euch das Ganze dann in der Echtzeitanalyse an und dann sieht man auch immer, was aus diesen Parametern dann an Daten entsteht. Ist ein bisschen nerdig, ein bisschen mühsam, aber hey, wir sind die Nerd Edition und da darf man das.
Unbedingt sogar.
Wir müssen unserem Namen gerecht werden.
Ja, unbedingt.
Auf jeden Fall.
Xander, wo ich dich auch gerade dran habe, ich meine, wir basteln uns ja auch immer sehr gerne immer Dashboards und ziehen uns auch über Datenschnittstellen, APIs, dann entsprechend einzelne Datenstränge rüber ins Data Studio oder Power BI. Gibt es dort einen Tipp des Datenexportes oder inwieweit lässt GA4 so etwas zu oder macht es sogar vielleicht besser als vorher?
Genau, also du kannst jetzt erstmal so Data Studio, du hast ja den Connector für Universal Analytics und du kannst auch die GA4-Daten entsprechend in Data Studio reinbringen. Was ich total spannend finde und das ist jetzt auch schon so ein bisschen geekiger und nerdiger, aber es ist immer ganz interessant, wenn man diese Verbindung macht, dann kriegt man so zwischendrin so ganz kurz ein Fenster und dann sieht man so grüne und blaue Boxen. Dann sieht man nämlich eigentlich die ganzen Dimensionen und Metriken. Also Dimension ist zum Beispiel sowas wie Quelle Medium oder Gerätekategorie. Und die Metriken könnte sowas wie die Engagement-Rate sein oder die Nutzer. Aber es ist eigentlich total spannend, mal zu sehen, was da alles so zur Verfügung steht. Ja? Und das gucke ich mir immer an, um dann zu sehen, was kann ich denn eigentlich hier auch an Dashboards tatsächlich bauen. Ich bin aber nicht sicher, ob ich jetzt sofort sagen würde, okay, komm, ich nehme einfach die Daten aus GA4 und bringe die direkt in Data Studio rein, weil ich glaube, auch so ein wichtiger Punkt innerhalb von GA4 war, es gibt jetzt diese explorative Datenanalyse. Und das ist entweder, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll, Advanced Dashboarding, so wie man es aus Analytics kannte, aber dann very advanced. Ja? Oder ob ich sage, das ist ein bisschen Data Studio Lite. Ne? Und das ist, irgendwo liegt es dazwischen. Aber man ist jetzt inzwischen in der Lage, wirklich ganz eine andere Art von Reportings zu machen. Und GA4 unterscheidet da in sogenannte Verfahren. Ja? Und das klassische Verfahren, was jeder kennt, das ist so die Standardvisualisierung, ist immer eigentlich so eine Tabellenformat. Ja? Das heißt, nennt sich dann Erkundung. Aber da gibt es auch ganz andere Visualisierungsformen, zum Beispiel Trichteranalysen. Und Trichteranalysen, sagt man, ja, kenne ich aus Universal Analytics, ist auch richtig, musste man aber immer implementieren und damit auch immer mit einer Grundlimitierung, die hieß schon mal, ich habe erstmal 20 Ziele pro Datenansicht. Ja, und da muss ich mir ganz genau überlegen, was ich will. Ich glaube, diese Idee von GA4 ist einfach, wir haben so ein Mehr an Daten und über diese Visualisierungsmöglichkeiten greifen wir jetzt zu und sagen, Mensch, weißt du was, ich mache mal eine Trichteranalyse, weil mich hat jetzt beispielsweise interessiert, wie sieht denn der Trichter aus von, kam auf einen Blogbeitrag und ging dann auf eine Produktseite und hat gekauft. Ja? Und das könnte ja eine ganz andere Art von Trichter sein. Und das ist, glaube ich, das spannende Thema wieder, dass es da ganz neue Verfahren gibt, so wie ich jetzt gerade sagte, die Trichteranalyse, Kohortenanalysen, die es auch schon in Universal Analytics gab, aber immer nur mit so einem 3-Monats-Zeitraum. Mehr konnte man nicht machen, damit war es relativ langweilig. Und dann gibt es ganz neue Berechnungen, Metriken, die es überhaupt nie davor gab. Die gibt es in so einem Verfahren, das nennt sich dann in dieser explorativen Datenanalyse Nutzer-Lifetime-Wert. Und dann stehen solche Dinge wie drin, und jetzt wird es echt nerdig oder fast statistisch, ja. Wie ist die Engagement-Rate im 90. Perzentil oder die durchschnittliche Interaktionsdauer im 90. Perzentil? Ja, und was machen wir dann erstmal?
Ganz im Ernst, woran ich gerade denken muss, ist, kennt ihr das? Also alle, die noch, Patrick, du kennst es mit deiner kleinen Tochter. Da wird es immer in der Perzentile angegeben, wo sie liegt, ins Größe und Körpergewicht. Also das ist das, was mir jetzt einfällt, Alexander, bei Perzentile.
Absolut, genau. Genau, also das steckt dahinter.
Im Vergleich zum Durchschnitt. Im Vergleich zum Durchschnitt bedeutet das im Prinzip.
Ja, weil der Durchschnitt ist ja eigentlich eine total doofe Metrik, oder?
Naja, hilft nicht so viel.
Ja, also über Statistik und so Metriken lässt man sich ja unglaublich schnell täuschen. Ja, darf ich mal so eine ganz doofe Sache machen? Ich habe da letztens was gelesen. Es hat gar nichts mit GA4 zu tun. Das fand ich aber total bemerkenswert. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die meisten Menschen überdurchschnittlich viele Beine haben?
What?
Ja, klar. Ja, logisch, doch. Weil wenn man es quasi runterrechnet, alle Menschen, die vielleicht nicht so viele Beine haben, die sind ja trotzdem, dann ist der Durchschnitt nicht 2, sondern der Durchschnitt 1,99999. Genau. Aber trotzdem haben die meisten Menschen auf der Welt 2 Beine und nicht 1.
Genau, und so ist es nämlich auch mit diesen Metriken, die wir, genau, Patrick sagt, Gottes Willen, so habe ich mir das nicht vorgestellt mit der Nerd-Edition, aber das hat ja nicht nur einen technischen Nerd-Aspekt, sondern auch wirklich eine große Herausforderung für uns als Webanalysten, nämlich plötzlich statistische Daten und statistische Verfahren. Und Sarah hat ja vollkommen recht, aber jetzt kommt genau dieser Punkt. Für uns könnte es zum Beispiel total relevant sein für unsere Newsletter, wie engagieren oder wie setzen sich denn Nutzer mit unserem Newsletter auseinander? Ja, und jetzt sieht man von mir aus irgendeine Metrik in Universal Analytics, ja, die durchschnittliche Sitzungsdauer lag bei 2:32. Und da kommt man sofort ins Überlegen und denkt sich, was bedeutet das? Lesen die jetzt alle 2:32? Und da weiß man schon so ein bisschen die komischen Definitionen, die Universal Analytics hat. Und was jetzt ja möglich ist, ist ja wirklich mal aufzuteilen und sagen, wie viel lesen eigentlich die Top 10% unserer Heavy-Leser? Ja? Also wie lange dauert das? Mhm. Ja? Und was sind so diese super flüchtigen Leser? Ja? Und das heißt, man kommt weit vom Durchschnitt weg. Und ich glaube, was ich jetzt ganz kurz mal analysiert hatte, auch kurz davor war, Also unsere Heavy-Leser, die sind dann irgendwie 28 Minuten auf dem Newsletter. Und das ist doch viel interessanter als dieser Durchschnitt von 2 Minuten 32, nämlich wirklich das mal so ein bisschen aufzuteilen, sagen, wie lange lesen unsere Top 10% und unsere Top 20%? Und das ist dieses Perzentilthema. Aber das hat, und das wäre so mein Tipp, guckt euch so ein paar basisstatistische Verfahren an, wie zum Beispiel, was ist ein Perzentil? Weil das müssen wir jetzt können. Ne? Sonst können wir eigentlich gar nicht so diese Möglichkeiten von GA4 auch nutzen.
Ich bin total geflasht. Also, super cool. Xander, ich hatte ja vorhin gesagt, für der Mensch ist ein Gewohnheitstier und von Universal zu GA4 rüber zu wechseln, das kann ja auch immer mit Änderungsschmerzen verbunden sein. Was für Schicksale lernst du gerade kennen? Oder ist es gerade gesegnet? Ist man gesegnet, wenn man noch sich gar nicht mit Tracking befasst hat und völlig frisch in dieses frische, klare Wasser von GA4 springt? Also ist das Unbefangene besser als das Befangene?
Das ist echt eine interessante Frage. Und da kann ich jetzt nur so ein bisschen spekulieren. Ja, GA4 ist komplex. Ja. GA4 ist mächtig. Es ist umfangreich. Es ist noch nicht perfekt. Es hat viele Schwächen. Aber das hat auch echt enorm viele Stärken. Nur ich glaube, dass jemand, der jetzt total unbefangen rangeht, der muss sich natürlich jetzt nicht mit beschäftigen, wie war denn die Abschwungrate und wo sind jetzt hier die Engagementrate und wie funktioniert das, sondern der lernt einfach die Engagementrate. Und das ist, glaube ich, jetzt erstmal ein großer Vorteil. Aber die Komplexität, glaube ich, wird dazu führen, dass wir vielleicht so ein bisschen so eine Entwicklung sehen werden, dass wir eine Gruppe an Unternehmen haben, die sagen, ach, weißt du was, Universal Analytics, ich mache das weiter. Für die 10.000 Sitzungen oder die 5.000 Sitzungen, die wir da haben pro Monat, da muss ich nicht in die Komplexität reingehen. Ja? Oder vielleicht sogar noch eine, wenn man sagt, ah, ich habe noch weniger Daten. Ich muss mal so ein bisschen Sitzungen und ein bisschen Abschwungrate wissen. Vielleicht gibt es da eine Entwicklung Richtung Matomo tatsächlich auch. Das sehen wir so ein bisschen. Weil das ist halt doch ein bisschen nutzerfreundlicher. Ja, und vielen Unternehmen reicht es ja auch mal, wenn du jetzt ein kleines B2B-Unternehmen bist und hast jetzt nicht so wahnsinnig viel auf der Webseite, warum sollte man sich mit so einer riesigen Komplexität beschäftigen? Aber auf der anderen Seite, ich glaube, alle, die so signifikante Werbebudgets haben und da einfach wirklich auch so die Reise ein bisschen in die Zukunft gehen wollen, nämlich nicht einfach sagen, ich habe ein neues Tool, sondern ich will eigentlich so strategisch das Thema Datenkompetenz aufbauen und dazu gehört eben auch sowas wie Statistik und Verständnis von Technologie. Da glaube ich schon, dass das ganz stark in GA4 reingehen wird. Ja? Und Unbefangenheit, es ist tough. Also ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht und sagt, wie geht man eigentlich hin und baut so ein bisschen Know-how auch auf in Google Analytics 4, ne? Und das wäre so eigentlich so mein nächster Tipp. Ihr geht ja manchmal in Universal Analytics rein, oder? Ja. Was ist so der erste Bericht? Ich frage mal, also einfach so ganz doof, was guckt ihr euch da eigentlich immer so an?
Immer das gleiche Verhalten, Website, Content, alle Seiten. Das ist das Erste, wo ich immer reinschaue. Als Content Marketer ist das so die erste Anlaufstelle und dann filter ich mich da so durch über das, was in letzter Zeit so war, was ich da so angestellt habe. Das ist immer Step One bei mir.
Ja. Genau. Und ich könnte mir vorstellen, beim Patrick, ohne es zu wissen, weil Sarah, du machst ja Content Marketing, also guckst du auf deine Content-Sachen. Ja? Und genau. Ist im Berichtsreiterverhalten. Der Patrick sagt vielleicht, ja, aber ich bin noch mehr Digital-Marketer. Ich gehe in Quelle Medium, was heißt, mal gucken, wie die Leute auf die Seite gekommen sind. Oh, Organic war stark und CPC etc. Es ist wahnsinnig schwer, so Routinen aufzubrechen. Aber ich würde empfehlen, klingt nach einem doofen Tipp, wenn ihr so einmal kurz zuckt und sagt, ich gehe mal in Quelle Medium, in Universal Analytics, probiert es einfach mal bei GA4. Einfach mal diese halbe Stunde und sagen, ich werde mich da jeden Tag einfach mal reinsetzen und anstatt meine Berichte standardmäßig in Universal Analytics aufzurufen, macht sie in GA4. So versuche ich mich allen neuen Tools zu nähern. Einfach mal jeden Morgen eine halbe Stunde einfach mal ein bisschen rumklicken, ein bisschen rumsurfen, dann vielleicht mal so die ersten Fragen entwickeln, wie, sag mal, wie geht denn jetzt Landingpages oder wo ist ein Quelle Medium und wie funktioniert das? Klingt sehr seicht.
Ist ein bisschen Tool-Cardio am Morgen. Finde ich super. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe all deine Tipps, die du in deinem Koffer hast, direkt in meinen rübergepackt. Xander, und ich muss irgendwie sagen, Sarah, ich fühle mich sehr, sehr wohl hier mit unserem neuen Format der Nerd Edition. Wir müssen mal überhaupt schauen, was denn hier so die Standardauflänge wird bei so einem neuen Format. Ne? Denn die Zeit fliegt und ich muss sagen, ich glaube, Sarah und ich erlauben dir, Xander, noch so den einen Tipp noch mitzugeben zum Finale.
Den einen Tipp. Ja, ich glaube, der eine Tipp, ich habe jetzt gerade noch mal nachgedacht und ich habe so ein bisschen mir Gedanken gemacht, wie baut man Know-how auf in Google Analytics 4. Da könnten wir aber jetzt schon wieder eine halbe Stunde drüber reden. Aber ich glaube, für alle, die irgendwann eine echte Migration machen, nehmt es als Chance, einfach mal alles zu hinterfragen, was ihr jahrelang in Universal Analytics gemacht habt. Und das zu hinterfragen heißt, wenn wir alles mal, was wir da implementiert haben, einfach mal alles rauswerfen würden und wir hätten nur 3 oder 4 Optionen, was wir wieder messen könnten, damit mal zu starten. Also sich einfach mal zu skizzieren, was ist mein absolut fundamentaler Basissetup, wo ich sage, ja, da würde ich auch gerne jeden Morgen reingucken und die Daten hätte ich gern. Und damit startet ihr. Und dann kommt eigentlich dieser Schritt, dass ihr dann euch hinsetzt und überlegt wirklich, was wollt ihr messen? Das nennt sich dann Business Requirements. Und das dann wirklich ganz systematisch Schritt für Schritt zu überführen. Aber wirklich das als Chance zu nehmen, aufzuräumen.
Das geht ja bei mir runter wie Öl, weil ich bin ja draußen unterwegs und lösche die ganzen Webseiten. Okay, Teile davon, ich gebe es ja zu. Aber als ob man halt wirklich umzieht. Ne? Ist ja auch tatsächlich der Fall. Und sich dann nochmal wirklich zu besinnen auf die wesentlichen Daten, das finde ich fantastischen Appell zum Finale.
Absolut. Ich finde, mein Credo ist immer, track nicht, was du tracken kannst, sondern überleg dir erstmal, warum du diese Metrik brauchst. Und erst dann wird getrackt. Also im Prinzip so füllt, wenn es wert ist, dass du einen dreiseitigen Antrag dafür ausfüllst, dann trackst, aber nicht einfach nur, weil du es kannst, weil da wirst du irre. Also ich habe mal eine Implementierung übernommen, wurde Zeug getrackt, da habe ich anhand der Namenskonventionen schon gesehen, dass das niemals, jemals irgendjemand hat auswerten können. Also es kann niemanden gegeben haben, der das versucht hat auszuwerten, weil es gar nicht auswertbar war anhand dem, wie es bezeichnet war. Und dann frage ich mich, warum macht man sich die Arbeit? Ich habe das einmal erlebt, so einen kompletten Restart, und es ist unheimlich befreiend. Deswegen, Alexander, ich würde dir da 100% aus meiner persönlichen Erfahrung recht geben und sagen, hört dem Alexander zu, macht es neu, macht nur das, was ihr wirklich braucht. Das macht dann macht Spaß.
Zuhören, zuschauen, erstmal von meiner Seite aus ein großes, großes Dankeschön. Und ich muss sagen, ich habe wieder viel, viel mitgenommen und auch wieder viel Argumentationsfutter vor allen Dingen für die Unternehmen da draußen. Und von daher, Sandra, du darfst dich wieder vorbereiten. Du kennst das ja schon, ne? Ist ja nicht nur Tradition, sondern Brauchtum. Die gehören in diesem Format die letzten Worte. Und von daher, ich sag Dankeschön für diese Insights und gerne, gerne wieder, oder wir müssen das hier nicht wiederholen, sondern fortführen, weil es wird noch jede Menge aufploppen zu GR4. Von daher, Sarah.
Ja, hast du dir das heute so vorgestellt? Oder warst du vielleicht so ein bisschen, wow, was kommt denn da alles an Knowledge? Und Alexander, unser Super-Nerd, woo! Ich muss es nochmal hören. Ich habe beim ersten Mal nicht alles verstanden. Überhaupt kein Problem. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Portalen. Da kannst du dir die Folge nochmal anhören, dich vor dein GA4 setzen und so ein bisschen mitklicken mit allem, was Alexander so sagt. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn du in den zukünftigen Editionen, egal ob Nerd oder normaler 121-Stunden-Talk dabei bist, auf allen gängigen Podcast-Portalen. Und jede Woche sprechen wir ja über den Newsletter oder über Teile des Newsletters. Und dann gibt's eben immer wieder den Talk. Und als Video gibt's uns auch bei YouTube und bei Facebook und bei Instagram. Das heißt, von meiner Seite auch vielen, vielen Dank, Alexander, für die lange Liste an Tipps, für die vielen Hausaufgaben, die du uns indirekt mitgegeben hast. Und ich sage von meiner Seite schon mal Tschüss und übergebe dir, lieber Alexander, das letzte Wort.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich ein Nerd oder ein Geek bin, weil ein Nerd ist jemand, der meist introvertiert ist und soziale Kontakte eher meidet. Ein Geek ist jemand, der eine Obsession hat zu einem Thema. Und deswegen wahrscheinlich sind wir irgendwie so zwischen Nerds und Geeks. Aber das sollte nicht das Schlusswort sein, sondern ich glaube, das größte Thema hinter all diesen Tools ist etwas, was mich gerade total beschäftigt. Das heißt Datenkompetenz. Und da gibt es einen 176. Leitfaden vom Hochschulforum Digitalisierung. Total spannend. Der einfachste Weg ist, gebt einfach mal bei Google Datenkompetenz ein. Ja, und es ist ein Wikipedia-Artikel, total interessant. Da geht es darum, wie man eigentlich Datenkompetenzen aufbaut, ganz losgelöst von irgendwelchen Tools.
Sagt Alexander Holl, Gründer und Geschäftsführer der 121 Watt, beim 121-Stunden-Talk mit der Nerd-Edition.